Männer und Frauen in Führung. Ich habe von der Mitli letzte Woche noch ein Zitat bekommen, was ich euch gerne mit vorstellen möchte, von Veronika Smoor. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben, das heißt Endlich gleich. Und da schreibt sie, ich rate dringend, alle Lieblingsreflexe und Feindbilder bewusst beiseite zu lassen und dieses Buch betend und mit einem offenen, lernbereiten Herzen zu lesen. Immer mit der Frage, Jesus, was kann ich als Mann beziehungsweise Frau dazu beitragen, um Gottes Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, wie du sie verstehst und für unsere Zeit vorgesehen hast, zu fördern. Genau, und das ist ein Stück wirklich auch so ein Start jetzt mit diesem Thema, weil wir alle auch eine Prägung haben, was Geschlechter betrifft, das Miteinander von Mann und Frau, wo wir Erziehung erlebt haben, in einer Kultur auch aufgewachsen sind. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch von unserem Herzen her immer wieder zu entscheiden, Jesus, wir wollen das sehen, wie du das siehst. Wir wollen deine Perspektive einnehmen und da wirklich auch manchmal darum zu ringen, was ist jetzt in unserem Herzen Prägung, was haben wir vielleicht auch theologisch irgendwie mitbekommen in unserer Erziehung und wo will er vielleicht auch Dinge in uns neu machen und verändern, wo wir die Dinge vielleicht ganz anders sehen, wie wir es bis jetzt getan haben. Und da ist halt ein Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, dieser Punkt Rollenbilder, weil wir eben alle eine Erziehung genossen haben. Und man hat festgestellt, dass unsere Vorbildrolle von Vater und Mutter uns ganz sehr prägen in dem, ob wir an einem späteren Zeitpunkt in unserem Leben auch Führungsfunktionen einnehmen oder nicht. Je nachdem, wie wir das auch als Kind erlebt haben. Also es gibt ja Elternhäuser, wo man das vielleicht eher ein Stück klassisch erlebt hat, wo der Vater eben gearbeitet hat, die Mutter war mit den Kindern zu Hause. Und somit hat man ein Stück weit eine Prägung, welche Rolle nehmen Vater und Mutter ein. Oder eben, man hat vielleicht erlebt, dass Vater und Mutter sehr stark auf Augenhöhe miteinander unterwegs waren, sich gegenseitig auch freigesetzt haben, dass einfach anders aussah. Und auch das wird wiederum das Kind prägen. Und eine andere Rolle ist einfach die, wie wurden wir auch in unserem Glauben erzogen? Wir finden das ganz wichtig, sich das mal ganz bewusst anzuschauen. Wie bin ich denn aufgewachsen? Welche Werte wurden mir denn mitgegeben? Wie sind wir denn vielleicht auch als Geschwister aufgewachsen? Gab es da einen Unterschied zwischen Junge und Mädchen? Welche Erwartungen wurden auch an mich und an mein Leben gestellt? Und damit geht auch die Frage einher, welche Erwartungen stellt denn Gott an mich? Weil das ganz oft unbewusst mit unseren Eltern wie zusammengeht. Wir haben ganz oft dieses Denken in unserem Kopf, dass das, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind oder was sie uns auch beigebracht haben, auf der gleichen Ebene steht, wie Gott über uns denkt oder ja, was Gott auch für Erwartungen an uns hat. Und da ist es eben ganz wichtig, da mal hinzuschauen an die Wurzel und es mal ein Stück weit auseinander zu legen. Okay, Gott, was ist denn das, was du denkst und was habe ich einfach aufgrund meiner Erziehung mitbekommen. Genau. Jetzt gibt es unterschiedliche Funktionen, die Mutter und Vater haben und die sie uns in unserem Leben mitgegeben haben. Und das hat einen ganz starken Einfluss auf unsere Perspektive auf Leitung. Die Mutter hat in den ersten Jahren wirklich so diese Funktion, uns Geborgenheit und Sicherheit mitzugeben. Die Mama ist diejenige, die uns Liebe schenkt, dieses Du bist willkommen und du bist angenommen, so wie du bist. Das ist die Grundlage, die gelegt wird. Und wenn das aber fehlt, dann ist es ganz oft so, dass Kinder sich sehr ängstlich fühlen, dass sie unsicher sind oder eben die Sorge haben, nicht geliebt zu sein. Auf der anderen Seite hat man den Vater und der Vater hat in der Erziehung diese Aufgabe, Identität zu geben. Das ist derjenige, der uns Mut und Selbstvertrauen schenkt. Und die Rolle des Vaters ist ganz, ganz wichtig, damit sich eben auch das Kind in der Entwicklung von der eigenen Mutter loslösen kann. Weil der Vater steht ein ganzes Stück einfach für die Außenwelt und dieses, du darfst etwas wagen, du darfst dir etwas zutrauen, du darfst die Welt ein Stück entdecken. Und wenn aber das wiederum fehlt, dann hat das Kind nicht wirklich Selbstvertrauen, ja auch mal wirklich was zu tun, was irgendwie anders ist oder was risikohaft ist oder ja, was außerhalb der eigenen Komfortzone ein ganzes Stück liegt. Und bei Frauen hat man eben beobachtet in der Forschung, dass Frauen in einem ganz starken Spannungsfeld stehen zwischen Vater und Mutter. Der Vater steht ganz oft tatsächlich für die Figur, auch weil wir in den letzten Generationen ganz stark so geprägt worden sind, dass alleine der Vater derjenige ist, der nach vorne geht und neue Dinge wagt. Dass die Tochter, die das auch im Herzen hat, sich eher mit ihrem Vater identifizieren kann. Da ist eher eine Beziehung da mit dem Vater. Und gleichzeitig hat sie aber diesen Konflikt, dass sie ja auch eine Frau ist mit ihrer Weiblichkeit. Und da immer so in dieser Konflikt ist, muss ich denn meine Weiblichkeit ein Stück verneinen, wenn ich zum Beispiel eine Führungsposition einnehme, wenn ich etwas in meinem Leben da voranbringen will und vielleicht aus diesem klassischen Modell heraustrete. Und das, was da hinzukommt, was bei Töchtern oft schwer ist, dass die Mutter das bei Töchtern, fällt es ihnen tendenziell schwerer, dass die Tochter eigene Wege gehen darf. Weil ganz oft fühlen sich Mütter dadurch in Frage gestellt, wenn die Töchter einen anderen Weg einschlagen und da dieses Loslassen ganz schwer ist. Und wenn dann auch noch der Vater fehlt mit seiner Anwesenheit, der das Kind darin bestärkt, du darfst deinen Weg finden, dann ist es ganz oft so, dass tatsächlich Frauen Angst davor haben, Erfolg zu haben oder hohe Positionen einzunehmen, weil sie Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Diese Angst vor Ablehnung ist da oftmals sehr, sehr stark vorhanden, ohne dass ich jetzt sagen will, das in so ein Klischee reinzupacken, dass es jetzt nur bei Frauen so ist, aber es ist einfach eine Beobachtung, die man da verstärkt immer wieder macht. Und ich will euch gern einfach mal kurz sagen, was sind denn so die Ängste, mit denen vor allem Frauen zu kämpfen haben? Oder warum haben es da vielleicht manchmal Frauen ein Stück irgendwie schwerer? Zum einen haben sie diesen Konflikt mit Männern, dass einfach, wenn der Mann in sich nicht weiß, wer er ist, kann er sich auch schnell durch andere Frauen bedroht fühlen. Und ganz oft passiert es leider so, dass gerade auch Menschen in Leitung, in Verantwortung, andere klein machen, wenn sie sich bedroht fühlen. Das ist ja nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern. Man erlebt es ja immer wieder, dass Menschen, die ein starkes Selbstbewusstsein haben, die wissen, wer sie sind, dazu neigen, andere Menschen in ihrem Leben groß zu machen und anzufeuern und zu bejahen. Aber wenn man sich bedroht fühlt, neigt man eher dazu, andere klein zu halten. Und bei Frauen passiert es eben oft, dass dann so Urteile kommen, du bist zu dominant, du bist zu emotional, du bist zu stark, du bist zu schwach. Und wie ihr schon seht, diese Spannbreite, du bist zu stark oder du bist zu schwach oder du bist zu dominant oder zu emotional, man weiß eigentlich genau, man kann es nicht richtig machen. Es gibt auf beiden Seiten Angriffsflächen, wo man ein Stück zurückgehalten werden kann. Und die andere Seite ist die, dass natürlich auch Frauen, die in Verantwortung stehen, mit Neid zu kämpfen haben, auch von anderen Frauen, weil die sich vielleicht ein Stück durch das andere Lebenskonzept in Frage gestellt fühlen oder insgesamt sich angegriffen fühlen, weil da eben oft dieser Neidfaktor ist, man vergleicht sich miteinander, weil auch die Minderwertigkeit da ist und dadurch ist auch diese Angst da, okay, am Ende ein Stück alleine dazustehen. Das ist dieser nächste Punkt, diese Einsamkeit, weil natürlich aufgrund, je nachdem, wie weit man irgendwie Verantwortung trägt, man wird ein Stück einsamer, ohne dass ich sagen will, das ist die Konsequenz, man ist am Ende einsam. Aber man nimmt schon eine Spannung einfach wahr und es ist in Gemeinde noch ein Stück vielleicht weniger, wie wenn man jetzt in der Wirtschaft ist, dass das einfach je weiter oben man ist, umso weniger Leute sind um einen herum. Und die Frau hat aber auch so das Verlangen nach Nähe, nach Verbundenheit. Und deshalb ist es immer manchmal wie so eine Weggabelung, für was will ich mich denn jetzt entscheiden? Und da ist eben wirklich die Angst ganz groß. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Deshalb halte ich mich lieber klein. Und der letzte Punkt sind die Schuldgefühle, dass man sich fragt, darf ich das denn überhaupt? Bin ich denn richtig so, wie ich bin? Auch diese Angst, die Mutter zu enttäuschen oder auch die Weiblichkeit zu verneinen. Also dieser innere Konflikt ist da auch da. Aber es ist nicht nur so, dass Frauen da Herausforderungen haben, sondern auch Männer. Weil es gibt nicht die typische Männerrolle. Es gibt nicht den typischen Mann, der irgendwie wie der Vater, wie man es irgendwie selbst den Vater erlebt hat, sondern auch Männer haben eine ganz, ganz große Bandbreite an Persönlichkeiten. Und auch da ist wirklich das Problem, wenn vor allem der Vater nicht da war und Identität gegeben hat, ist die Frage ganz groß im Herzen, wer bin denn ich eigentlich? Darf ich denn sein, so wie ich bin? Und auch da ist diese Angst da, den Vater zu enttäuschen. Aber man beobachtet im Moment, dass sich diese typischen Rollenbilder eben immer mehr verwischen. Also ich finde es ganz spannend. Das haben jetzt auch Forschungen immer mehr gezeigt, dass es Männern auch in der Generation Z zum Beispiel immer wichtiger ist, auch Freizeit zu haben, Zeit für die eigene Familie zu haben. Aber in dem System, in dem sie auch arbeiten, ist es noch immer so, dass gerade auch in Unternehmen das noch immer auf Abwehr stößt. Da haben Männer nicht so die Freiheit, das zu entscheiden. Und das andere ist, dass Männer ganz stark in ihrer Kindheit mit Leistung, ihr Wert wirklich an der Leistung geknüpft ist. Und dass eben auch da das wirklich ein Prozess ist, sich da aus alten Mustern herauszubewegen und auch da Führung im Prinzip neu zu denken. Was ich euch einfach gerne mitgeben möchte, ist, jeder leitet anders. Wir können keine Einteilung treffen zwischen männlich und weiblich. Deshalb ist es auch heute so spannend. Wir sind eben zwei Frauen und auch wir können nicht in die Kategorie weiblich irgendwie gefasst werden, weil das viel zu begrenzend und einengend ist. Viel wichtiger ist es zu verstehen, wer bin denn ich? Was macht denn meine Person aus? Was sind meine Stärken? Was sind denn meine Schwächen? Und dass wir eben immer wieder feststellen, und ich habe gemerkt, ihr hattet es schon heute Morgen, es geht immer um Ergänzung. Es ist immer die Frage, was fehlt mir denn auch zum Beispiel in meinem Team, in dem ich leite? Und dann zu sagen, okay, das brauche ich. Ich hatte zum Beispiel letztes Wochenende total spannend ein Persönlichkeitstraining. Und in unserem Team waren drei Personen, die waren sehr initiativ. Also ich gehöre damit dazu. Wir sind von der Persönlichkeit her total spontan. Wir springen von einem zum nächsten, immer Feuer und Flamme. Aber wenn die Aufgaben immer mehr und immer mehr werden, entsteht da auch schnell ein Chaos und eine Überforderung. Wo fängt man denn an und wo hört man denn auf? Und für uns war das wirklich die Rettung, dass einer in unserem Team sehr gewissenhaft war. Und der dann wirklich so die Hände gehoben hat und gesagt, Moment, 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 wir müssen jetzt erstmal das Ganze in eine Struktur bringen und mal wirklich klären, wer macht jetzt was, wie bauen wir das irgendwie auf? Und da hat man total gemerkt, wie wichtig diese Ergänzung in dem Moment war. Ansonsten wäre es ein totales Chaos gewesen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, wenn man zum Beispiel eine eher dominante Persönlichkeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mit dem DISC-Modell mal auseinandergesetzt habt, aber die dominante Person wird oft von anderen eher als schwierig empfunden, weil die sehr stark sind, auch manchmal so zu Kontrolle neigen, immer so das Ziel im Auge haben. Aber die braucht es ganz sehr, damit man eben auch ans Ziel kommt und die Dinge manchmal einfach in Bewegung kommen müssen. Aber auch da kann man nicht sagen, dass nur Männer dominant sind, sondern auch Frauen haben dominante Anteile. Und das ist nicht besser oder schlechter, genauso wie es auch Männer gibt, die wirklich eher ein stetiger Typ sind, die harmoniebedürftig sind, die Bedürfnisse von anderen wahrnehmen, die was Weiches in sich tragen. Und auch die braucht das Ganze. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern Gott sagt wirklich zu uns, so wie du bist du sehr gut gemacht und es braucht dich als die Person, die Gott dich gemacht hat. Und in dem Prozess, wenn wir auch sagen, wer bin denn ich als Person, wer bin denn ich auch als Führungskraft, ist es ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir Frieden schließen mit dem, wer wir sind. Weil das Schlimmste ist, wenn wir versuchen, die ganze Zeit jemand anderes zu werden, weil wir dann nie in die Freiheit kommen, wirklich ja einfach glücklich zu sein mit dem, wie Gott uns gemacht hat und auch das Potenzial zu nutzen, was er uns anvertraut hat. Und der letzte Punkt, den ich uns einfach mitgeben möchte, ist, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, in unseren Teams eine Kultur der Ehre zu leben. Das heißt, ich sehe in dem anderen das, was die Person trägt, was die Stärken sind. Ich sehe auch die Schwächen und ich ehre den anderen für das, wer er ist. Weil wenn wir das leben, kommen wir wirklich in unser Potenzial rein, weil jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, sucht diesen Ort, wo wir merken, ich darf so sein, wie ich bin. Egal, ob das in engen Freundschaften ist, in Ehe, in Beziehung, wo auch immer, aber auch im Arbeitsumfeld, ist es so eine Freiheit, wenn wir merken, ich darf so sein, wie ich bin und dafür bin ich angenommen und geliebt und dafür werde ich geehrt und das setzt mich eben frei, die Dinge zu tun, die Gott für mein Leben vorbereitet hat. Genau, Punkt.
Okay, ich schneide jetzt in ein, zwei ganz kurzen Sätzen, weil wir quasi schon bei 11.50 Uhr sind, nur was an, ihr müsst nachlesen oder mich dann am Ende fragen. Also, ich habe in eurem Skript geschrieben,
Den Bildschirm weg, Midli.
Bitte?
Ja, ich muss. Bildschirm weg.
Wer ist weg?
Ja, genau.
Also wenn auch wie Sarah quasi von Männern und Frauen sprechen, dann glaube ich, ist es für mich vom theoretischen Background her, was die aktuellen Forschungen sind, auch nochmal zu sagen, sozusagen, wenn ich von Mann spreche, dann spreche ich von einer Person mit XY-Chromosomen, mit männlichen Geschlechtsorganen, mit einem Gehirn, das im Lauf seiner Entwicklung des Fötus im Wesentlichen in Testosteron gebadet hat und dessen Umfeld es auch männlich geprägt haben. Ihr könnt dazu gerne weiter in diesem verlinkten Vortrag von Vera Birkenbiel nochmal gucken. Und genauso das gleiche Pendant in Bezug auf Frauen. Ne? XX-Chromosom, weibliche Geschlechtsorgan, Gehirn, was im Laufe der Entwicklung im Wesentlichen nicht in Testosteron gebadet hat. Und wo es sozusagen dieses Kommando nicht gab, mache es männlich und deswegen wird es dann weiblich. Und das Umfeld es auch primär als weiblich geprägt hat. Und da könnte man ja manchmal relativ schnell sagen, dann eine ganz normale Frau, oder? Und ja, statistisch gesehen ist das sozusagen, wenn ich dann Frau sage, dann wäre das eine ganz normale Frau. Aber ich glaube, wenn wir, uns geht es ja auch so ein Stück um gerechtere und wertschätzende Sprache und da quasi drauf zu achten, wenn wir das Wort normal benutzen, dann grenzen wir automatisch durch das, wie wir reden, ein Stück auch andere aus. Ne? Dann sind alle, die da nicht reinpassen, sind unnormal. Und deswegen wurde in diesem Diskurs über Geschlechter wurde zum Beispiel dieser Begriff Cis entwickelt. Cis-Mann, Cis-Frau als normalen Mann und normalen Frau mit den verschiedenen Unterkategorien. Also mein Beispiel wäre dazu zum Beispiel, wenn ich euch frage, seid ihr eine normale deutsche Person, die sich statistisch normal ernährt? Dann würdet ihr wahrscheinlich erstmal rumeiern und sagen, statistisch normal ernähren, was soll denn das jetzt bedeuten? Und dann würde ich sagen, bist du jetzt normal oder bist du jetzt nicht normal? Dann würden wahrscheinlich einige von euch vielleicht die Hand heben oder so. Und man weiß aber nicht so genau, was ist denn damit gemeint? Und genauso halt das bisschen bei diesen Geschlechterrollen und so, bei Mann und Frau quasi ein bisschen so zu betrachten. Ne? Wenn ich dich frage, bist du ein ganz normaler Mann, eine ganz normale Frau? Ne? Was bedeutet denn das eigentlich? Ne? Wenn ich aufs Essen bezogen sage, bist du eine Person, die circa 220 Eier pro Jahr isst und 52 Kilogramm Schweinefleisch? Dann kannst du dir überlegen, ist es wirklich so und kannst dich melden oder nicht? Weil das ist nämlich laut Statista die normale Ernährung unter anderem, da kommt noch mehr dazu, eines Deutschen. Ne? Und so ein bisschen das mit vielleicht einem leichten Schmunzeln betrachtet, auch auf diese Geschlechterfrage zu beziehen. Ne? Bist du denn normal? Und zu wissen, da sind verschiedene Aspekte, die dabei betrachtet werden müssen. Halt Chromosomen, Gene, Hormone, Prägung, Erziehung, sozialer Geschmack, Geschlechterrollen, soziale Rollen. Und daraus ergibt sich dann die schöne Formulierung, geschlechterspezifische Kommunikation als Teilaspekt der interkulturellen Kommunikation. Und zu wissen halt, ne, wenn wir zwischen den Geschlechtern kommunizieren, dann ist es eine Art interkulturelle Kommunikation, weil wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Und wir würden ja auch nicht sagen, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Griechenland in den Urlaub und stelle mich dann hin und blabber dann Deutsch irgendwie und erwarte dann, dass alle meine Sprache verstehen. Nee, da weiß ich genau, ich bin jetzt gerade in Griechenland. Naja, und da werde ich versuchen, mit den Leuten so zu reden. Und ein Stück das halt auch zwischen den Geschlechtern vielleicht mit so einem Schmunzeln so zu machen und zu wissen, wir ticken da unterschiedlich und müssen da vielleicht die ein oder andere Frage stellen, halt, wie bist denn du? Und wie bin denn ich, wie Sarah das schon sagte? Und ich habe euch eine Tabelle abgedruckt über die Kommunikation von Cis-Männern und Cis-Frauen. Also so diese ganz Klassiker, ne? Dieser Prototyp, wenn man jetzt mal Pole aufmachen würde. Und dann zum Beispiel wahrzunehmen, Cis-Männer als Beispiel verstehen sich vielmals in einer hierarchisch strukturierten Welt, bei der es um Unter- und Überlegenheit geht. Während Cis-Frauen eher Beziehungen und die Welt als ein Netzwerk zwischenmenschlicher Bindungen verstehen. Und wenn ihr das jetzt lest, dann merkt man doch schon alleine, das ist eine so unfassbar unterschiedliche Wahrnehmung der Welt. Und da merke ich zum Beispiel, interessant, ja, theoretisch bin ich eine Cis-Frau, beobachte mich aber, ich gehöre total zu denen, die total in diesen, man nennt es Statuskommunikation, die total Status kommunizieren. Schick mich auf eine Party. Was mache ich zuerst? Ich scanne das Publikum. Wer ist relevant, lauf dann zu den Leuten und mach wie so ein Hund und pinkel den erstmal gefühlt ans Bein. Mach erstmal klar, dass wir so Buddies sind und dann geht die weiteren Beziehungen. Während ich mit vielen Frauen schon gesprochen habe, die mir erzählen, hä, niemals, würde ich nie machen, und ich mit Männern gesprochen habe, die dann sagen, ja, stimmt, genau so mache ich das auch. Erstmal abklatschen, wer wichtig ist, so. Und wo ich so merke, ach krass, ne, selbst da schon helfen mir diese Kategorien, um was wahrzunehmen und gleichzeitig aber eben auch wahrzunehmen, dass ich offensichtlich nicht ganz so ausschließlich in das eine Klischee passe, sondern ich quasi eine größere Bandbreite brauche, um wirklich klar sagen zu können, wer bin ich denn eigentlich und wie tick ich denn eigentlich? Ihr könnt euch das mal nochmal durchlesen, da reicht unsere Zeit gerade, ne? Wir machen zum Beispiel bei Expand, machen einige meiner KollegInnen, die machen Führungskräftetrainings für Frauen, um Statuskommunikation beispielsweise zu lernen. Wie kommuniziert man wertschätzend als Frau in der Sprache Status, wie oft in gerade so diesem Business-Alltag vorherrscht? Mach die Schultern breit, breite dich auf dem Tisch aus, nimm deinen Raum ein. Und da wahrzunehmen, das sind wirklich, wir müssen das zum Teil, also meine Kolleginnen und ich, ich bin Frauen begegnet, die sagen, ich muss das richtig, ja genau, Susan hier, ne? Ich muss das richtig trainieren, das so zu machen. Und gar nicht so sehr, weil ich das aufsetze, sondern eher das bisschen mit einer Entspanntheit zu betrachten und zu wissen, es ist eine Art interkulturelle Kommunikation. So, ich spreche halt jetzt mal männlich oder so, ne? Und gleichzeitig aber halt auch für Männer habe ich letztens erst wieder einer jungen Führungskraft, der hat ein Meeting moderiert und das sehr stark in so einer maskulinen Statuskommunikation. Breit gemacht, aufs Sofa geflitzt, so Sachen. Und ich gesagt habe, pass auf, kannst du aufpassen, um die Frauen im Team, vor allem auf dieser Distanz über Zoom nicht zu verlieren, kannst du gucken, da auch ein bisschen quasi Beziehung zu kommunizieren, weil der kann das, der hat es geübt. Und dann quasi zu merken, wie das sich dessen bewusst wird, und dann tatsächlich halt, ne, ein bisschen sich zurücknimmt, ein bisschen sich kleiner macht, ein bisschen stärker noch zuhört, ein bisschen mehr Beziehung, Mensch, wie geht's dir denn? Und ein bisschen nach diesen Elementen fragt, wo plötzlich das Meeting dann auch nochmal einen ganz anderen Ton einnimmt. Und das für uns so auch mit wahrzunehmen. Da könnte man noch ewig viel mehr sagen. Ich reise jetzt in einer Minute glaube ich, eine kurze Sache zu meiner Geschichte an, dann gebe ich da Sarah noch eine Minute. Genau, weil warum wir den Vortrag auch machen, ist, dass wir gemerkt haben, wir haben beide eine Geschichte, wo wir das Gefühl hatten, wir passen nicht so richtig rein. In meiner Familie gab es keine Führungskraft, weiblich, die lange unverheiratet war und die zweimal studiert hat. Und da immer wieder so wahrzunehmen, da wollte nie jemand sexistisch sein, da wollte mich nie jemand unterdrücken, da hat nie jemand gesagt, Frauen sind scheiße. Und doch habe ich permanent aufgesaugt, das, was normal ist, ist eben das, was ich da vorgelebt gekriegt habe. Das heißt, ich habe mich immer unnormal gefühlt, weil es halt das große Bild war. Und da vielleicht auch in unseren Gemeinden ein Stück, da eine Vielfalt mehr zu erzeugen und eine größere Freiheit, indem wir halt mehr forschen danach, wie ist denn der andere wirklich und wie lebt er denn wirklich und was sind denn unsere Normal, die wir noch nicht mal wahrnehmen? Und kann das vielleicht sein, dass wir durch unser Normal und das, was wir gar nicht sehen, eine Kultur prägen, wie wir sie eigentlich gar nicht prägen wollen? Halt zum Beispiel, will die Gemeinde meiner Eltern tatsächlich eine Kultur prägen, in der es normal ist, dass Frauen nicht führen, Frauen nur zu Hause sind, um sich um die Kinder zu kümmern, nur ausschließlich. Ne? Ich sage nicht, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Aber nur, was ist unser Normal? Genau, Sarah, du vielleicht noch zwei Worte?
Also ich glaube, was ich in meiner Geschichte sehe, ist ähnlich, was jetzt Midli jetzt so gesagt hat, dieser Punkt, dass es eben nicht normal ist, dass eben Frauen Führungspositionen einnehmen. Ich komme aus einem Umfeld, wo das sogar jetzt von meinen Großeltern her im Gemeindekontext zum Beispiel absolut auch gegen die Theologie geht. Und ich einfach von meinem Typ her, die trotzdem auch sensibel ist, die da viele so Aspekte hat, auch feinfühlig zu sein, auch immer wieder so diese Ablehnung da ein Stück gemerkt habe. Und auch diese Ablehnung auch von Frauen, wo ich so Neid erlebt habe und Missgunst und mich das immer tief wirklich getroffen hat. Und ich da sehr dazu geneigt habe, mich selbst klein zu machen und die Dinge ein bisschen wie heimlich zu machen, damit es niemand mitbekommt, damit ich eben nicht abgelehnt werde. Und das war, glaube ich, jetzt, wo mir einfach das in den letzten Jahren so bewusst geworden ist, sich da herauszulösen und wirklich ein Ja zu haben zu dem, wer ich wirklich bin. Punkt.